Schön, dass ihr da seid, auch wenn es warm ist, wobei heute Morgen hat uns der Herr schon ein bisschen Kühle geschenkt. Ich habe mir vorhin gedacht, eigentlich ist es vielleicht auch ganz cool, mal wenn es so warm ist, weil dann kann man sich ein bisschen so in den Exodus versetzen. Weil wir hören ja vom Volk Israel, das in Ägypten gelebt hat und da ist es warm. Ich war noch nie in Ägypten, aber ich war in Ländern drumherum und da war es schon immer im Sommer sehr, sehr warm. Von dem her können wir uns vielleicht auch ein bisschen reinversetzen. Heute geht es um ein Thema, wir sind in dieser Reihe zwischen Wüste und Wunder und heute wird es mehr um Wunder als um Wüste gehen. Aber es geht um ein unbequemes Thema, es geht um Plagen, um Gericht. Wir haben gerade eben gesungen, ich liebe dein Wort und das wird heute auch ein Fokus sein. Wir wollen gemeinsam in Gottes Wort lesen und ich will ein bisschen was dazu sagen, weil ich glaube, dass Gott durch sein Wort wirklich spricht. Und ich habe mir diese Geschichte jetzt schon mehrfach durchgelesen im Exodus, im 2. Mose, weil das auch unser Sommercamp-Thema sein wird. Und wenn man dann anfängt zu bohren und sich genauer damit zu beschäftigen, dann ist man echt fasziniert. Wir hatten jetzt schon drei Predigten zu dieser Reihe. In der ersten Predigt ging es um das Volk Israel. War schon super spannend vom Dave. Wer sie sich nicht angehört hat, hört sie euch noch nach. Sind alle in allen möglichen Podcast-Formaten zu finden. Die zweite Predigt war von Manuel. Da ging es um den Fokus Mose. Wer war eigentlich Mose? Und was hat das für eine Bedeutung? Was hat Gott mit ihm gemacht? Wie hat Gott ihn gebraucht? Letzte Woche ging es um den Pharao. Sehr spannend, um die Verstockung des Herzens unter anderem auch. Eine auch sehr spannende und herausfordernde Geschichte oder eine herausfordernde Sache. Und heute geht es um die 9 Plagen. Die Leute, die sich in der Bibel auskennen, würden sagen, Moment mal, es sind doch eigentlich 10. Korrekt. Aber wir wollen uns auf die 9 Plagen fokussieren, weil das 10. ist aus meiner Sicht vielleicht gar keine richtige Plage, sondern eher die Vollendung des Gerichts an einer gewissen Weise. Und der Fokus wird auf die 9 Plagen liegen. Ich will euch kurz die Vorgeschichte geben, bevor wir jetzt tief reintauchen und auch in die Bibel schauen. Die Vorgeschichte habt ihr alle gehört, aber trotzdem am Anfang ganz gut und ganz wichtig. Das Volk Israel kam überhaupt erst nach Ägypten, weil Gott sie eigentlich dadurch gerettet hat. Josef war in Ägypten, weil er verkauft wurde und war dort der zweithöchste Mensch. Und dann gab es eine schlimme Hungersnot und das Volk Israel ist dann zu Josef geflohen und war deswegen in Ägypten. Und sie hatten dort sehr hohes Ansehen. Und dann kam eine Zeit, sie lebten da viele hundert Jahre, also mehrere hundert Jahre. Und irgendwann haben die Pharaonen, also die Könige dort, vergessen, was sie eigentlich dem Volk Israel verdanken und was sie Josef verdanken. Und das Volk Israel war aber sehr gesegnet. Und das ist sehr spannend. Wir lesen hier davon, dass es dieses Volk sehr gesegnet war und es wurde groß und stark und hatte viele Tiere und hatte hohes Ansehen. Und es hat den Pharaonen Angst gemacht. Und sie haben angefangen, verschiedene Dinge zu tun, sie zu versklaven, sie zu unterdrücken. Und dann gibt es ungefähr 80 Jahre vor dem Exodus, kurz bevor Mose zur Welt kommt, gibt es die Situation, dass ein Pharao, der Pharao Seti, erlässt, dass alle erstgeborenen Juden getötet werden sollen, also Jungen. Genau. Warum das so ist, steht gar nicht detailliert in der Bibel drin. Man könnte damit zusammenhängen, dass man davor liest, dass das Zahl der Juden, also das Volk der Juden so groß wurde, dann hätten sie aber die Frauen töten müssen. Der Geschichtshistoriker Flavius Josephus, also hat schon vor vielen, 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 vielen Jahrzehnten gelebt, vor 1950 Jahren, also kurz nach Christus war der sozusagen unterwegs und hat ganz viel aufgeschrieben und der hat damals zu dieser Geschichte aufgeschrieben, vielleicht hatte er ja Unterlagen, die wir jetzt nicht mehr haben, dass das passiert ist, weil einer der Hellseher oder der Wahrsager vom Pharao, dem Pharao geweissagt hat, der sich auch in den Schriften auskannte, geweissagt hat, dass aus dem Hebräern ein männlicher Mann hervorkommen wird, der das Volk der Juden in die Freiheit führen wird und die Ägypter daran zerschlagen werden. Das ist sozusagen, das schreibt Flavius, was der Hintergrund war, ob das stimmt, weiß ich nicht. Also nageln wir uns nicht dran fest, aber ich finde es total spannend, weil auch das wiederholt sich irgendwann. Und wir haben jetzt die Situation, dass die Juden unterdrückt sind. Sie sind dort versklavt in Ägypten. Das Volk Israel ist dort versklavt und sie sehnen sich nach Freiheit. Wir haben gehört, dass Mose den Auftrag bekommen hat, zum Volk zu gehen, zum Pharao zu gehen und zu sagen, dass sein Volk befreit werden soll, um den Herrn zu ehren. Und da starten wir jetzt rein und beginnen, das erste Mal in der Bibel zu lesen. Ihr dürft gerne aufschlagen, 2. Mose 6, 5 bis 13 oder auch hier mitlesen. Es ist die Schlachterübersetzung, wenn jemand in seiner eigenen Handybibel lesen will. Und ich habe euch das Seufzen der Kinder und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israels. Sie aber hörten nicht auf ihn, vor Missmut und vor harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen den Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. So, das ist der Einstieg, bevor es dann so richtig losgeht. Und ich will damit anfangen, weil ich es super spannend finde. Vielen Dank. Weil ich es super spannend finde. Der Herr gibt Mose einen Auftrag. Mose ist mittlerweile, dieser Auftrag war ja auch gewaltig. So, es war schon ein fettes Zeichen, dass Mose da losgelaufen ist. Mose war jetzt wieder in dem Land Ägypten. Er ist dort ja als Mörder geflohen. Also hat auch Mut gebraucht, wieder zurückzukommen. Hätte sein können, dass der Pharao ihn töten lässt, weil er war ja ein Mörder. Auf jeden Fall kommt er dann hin und redet mit seinem Volk, den Israeliten, und sagt so, ich bin jetzt hier, um euch aus dem Land zu führen. Und die sagen, nee, das glaube ich dir nicht. Also das glauben wir nicht. So, das ist für Mose, glaube ich, schon erstmal so ein kleiner Dämpfer gewesen. Er hat so von Gott einen fetten Auftrag, kommt her und sein Volk, für das er da ist, glaubt an ihn nicht. Und das macht natürlich was mit ihm. Und das macht die Hürde natürlich noch größer, dann zum Pharao zu gehen, wenn schon sein eigenes Volk nicht an ihn glaubt. Spannend finde ich, wenn wir nochmal eine Folie zurückgehen, und ich habe es unterstrichen, hier steht drinne, dass etwas Besonderes passieren wird. Hier steht schon drinne, dass es nicht ganz einfach werden wird. Also der Mose kriegt von Gott gesagt, ich werde mit ausgestrecktem Arm durch große Gerichte mein Volk aus Ägypten führen. Das hat der Mose gekriegt. Ich weiß nicht, ob er gleich verstanden hat, was das bedeuten wird. Vermutlich nicht, weil er wusste ja nicht, was kommt. Wir wissen jetzt, da kommen noch 10 Plagen und es wird richtig gewaltig und richtig schlimm. Das wusste Mose alles nicht. Er hat den Auftrag, hat Gott erlebt, geht los und ist jetzt erstmal entmutigt, weil die Israeliten sagen, nee, wir glauben nicht an dich. Wir können weitermachen. Nochmal die Folie und noch eine Folie weiter, bitte. Deswegen ist Gott cool und verschärft nochmal den Auftrag und sagt nochmal zum Mose und zum Aaron, hey, ich habe wirklich ein ganz gezieltes Ziel mit euch. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich zum Pharao gesetzt, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Spannend. Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharaos verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten lege und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Hier gibt der Herr dem Mose und dem Aaron nochmal einen Zuspruch und verrät ihnen schon ein bisschen was. Und das finde ich ziemlich cool von Gott. So, er sagt nicht, Mose, jetzt dreht mal an, sondern er gibt ihm schon ein paar so Impulse, dass es vielleicht nicht ganz einfach werden wird, dass es nicht komplett durchflutschen wird. Große Gerichte, große Zeichen und Wunder, die sozusagen an den Ägyptern vollstreckt werden. Trotzdem hatte, glaube ich, Mose keinen blassen Schimmer, was kommen wird. Und wenn wir dann reinstarten, fängt Mose an, erstmal zum Pharao zu gehen. Er nimmt den Aaron mit und die erste Begegnung, da passiert erstmal noch kein Gericht, da passiert keine Plage. Was dort passiert ist, dass Gott Mose den Auftrag gibt, wenn du zum Pharao gehst, dann werf den Stock auf den Boden und er wird zu einer Schlange werden. Und das Spannende ist, der Pharao fordert das ein. Mose kommt zu ihm und dann sagt der Pharao mehr oder weniger, hey, wer bist du eigentlich und zeig mir doch, dass du ein Gott bist, dass du göttliche Kraft hast. Und Aaron wirft den Stab vom Mose auf den Boden, er wird zu einer Schlange. Die Magier vom Pharao tun das Gleiche. Und dann, lustige Geschichte immer, gell? Aber die Schlange vom Mose frisst dann die anderen Schlangen auf. Also er hat am Ende noch einen Stock oder eine Schlange, die anderen nicht mehr. Das zeigt schon wieder so Gottes Größe und Souveränität. Aber auch spannend, dem Pharao interessiert das überhaupt nicht. Er denkt, okay, was ist das für einer? Meine Magier können das auch. Komm, geh wieder. Und Mose war wahrscheinlich so zuerst ziemlich motiviert hingegangen und hat gesagt, okay, Gott macht so ein krasses Wunder mit so einem Stock und so einer Schlange. Und danach war er wahrscheinlich ein bisschen desillusioniert. So, okay, erste Runde hat nicht funktioniert. Aber Gott bleibt ja bei ihm und bleibt treu. Aber ich kann mir gut vorstellen, eben, das wird jetzt auch in der folgenden Zeit immer so ein Thema sein, wie geht es eigentlich Mose damit in dieser Situation? Und ja, er kommt jetzt entmutigt zurück, weiß, dass seine Israeliten, seine Leute um ihn rum gar nicht an ihn glauben. Jetzt hat das mit dem Stock auch nicht funktioniert. Mal schauen, was Gott vorhat. Und wir starten jetzt rein in die erste Plage und lesen 2. Mose 7, 14 bis 25. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharaos ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao. Siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen. Tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange geworden ist, und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, so dass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird. Und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand über die Wasser in Ägypten, über seine Nilarme, über seine Kanäle, über seine Sümpfe und alle Wasserbecken, dass sie zu Blut werden und dass im ganzen Land Ägypten Blut sei, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er hob seinen Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt und die Fische im Nil starben. Und der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht mehr trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Aber die ägyptischen Zauberer taten dieselben Zeichen mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharaos und er hörte nicht auf sie, so wie es der Herr gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich um und ging heim und nahm es sich auch nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Und das Ganze währte 7 Tage lang, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Das ist die erste Plage. wir sehen in dieser Plage so ein bisschen eine Chronologie, die wir auch in den kommenden 9 Plagen sehen werden. Zumindest in den kommenden 8 Plagen. Mose wusste das alles nicht, aber wenn wir das jetzt einfach weiterlesen, dann könnten wir uns so fühlen wie, okay, wieder Wiederholung, wieder Wiederholung, wieder Wiederholung, immer dasselbe. Also Gott spricht zu Mose, Mose geht zum Pharao, erzählt ihm, was Gott ihm gesagt hat, die Plage wird vollstreckt, danach sagt der Pharao, interessiert mich nicht, ich lasse euch nicht ziehen, ciao. So, und das passiert einfach jedes Mal mehr oder weniger. Aber es gibt eine Dynamik dahinter und die wollen wir uns jetzt anschauen, weil Gott durch die Plagen schon etwas tut. Wenn wir jetzt auf diese Plage schauen, das ist eine richtig üble Plage. Wir sind hier in Ägypten, es ist sauheiß, Wasser ist wichtig und die Lebensquelle, das Wasser, wird zu Blut. Und das Absurde, die Zauberer können das gleich, aber sie machen es nur noch schlimmer. Irgendwie haben sie anscheinend noch Wasser gefunden, das kein Blut war, und haben es dann auch noch zu Blut gemacht. Also wie völlig absurd. Statt das umzudrehen, also aus Blut Wasser zu machen, machen sie halt das Gleiche und zeigen sozusagen, ja, wir können das auch, aber eigentlich machen wir es nur schlimmer. Also völlig, völlig beknackt. Also wenn man es so mal nachdenkt, also macht gar keinen Sinn. So dem Pharao hätte ja sagen müssen, hey, macht es genau andersrum bitte, weil dann bringt es uns was. Aber anscheinend können sie es nur in die eine Richtung und haben nur in diese eine Richtung Macht bekommen. Aber es ist eine wirklich schlimme Plage und wir lesen hier, dass sozusagen es echt ein Problem wird. Spannend ist, wenn wir dann später weiterlesen und irgendwann das Volk Israel in der Wüste ist und anfängt zu murren, sagen sie, früher hatten wir Fische umsonst, jetzt nicht mehr. Also es gab anscheinend so viele Fische im Nil, dass die Israeliten, die ja versklavt waren, diese Fische einfach umsonst essen konnten, weil es so viel gab. Diese Plage ist wirklich hart. Das ist kein Zuckerschlecken. Also von Anfang an geht es gleich richtig los. Kein Trinken, das ganze Wasser für die Pflanzen ist weg. Also die Konsequenzen des Ganzen sind richtig erheblich. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst. Aber dem Pharao interessiert es nicht. Und er schaut nicht weiter drauf, sodass Gott im Prinzip die Dynamik anziehen lässt und weitermacht. Wir schauen uns die zweite Plage an. Dieses Mal lesen wir nicht alles. Das ist die Plage der Frösche. Das heißt, Gott, also dieses Muster bleibt ziemlich ähnlich. Aber es gibt eine Änderung. Die erste Dynamik tritt in Kraft. Nachdem die Plage eingesetzt wird und das ganze Land übersät ist mit Fröschen, überall Frösche, sogar im Bett, sogar in irgendwelchen Schalen. Es wird detailliert beschrieben, du machst die Obstschale auf und es hüpft ein Frosch raus. Also ich weiß nicht, wer Frösche total lieb hat und super cool findet. Die sind einfach glitschig und eklig und irgendwie sind sie nett, aber ich finde sie auf der Hand zu halten schon immer so ein bisschen... Geht wahrscheinlich vielen so. Ja genau, ich brauche die nicht im Bett und ich will die auch nirgendwo anders haben. So irgendwo im Teich sehen ist gut, in der Nacht nicht hören ist auch gut, weil die können auch ganz schön Lärm machen, gell? Ruth, Peter, ihr kennt euch damit aus. Und das ganze Land ist voller Frösche. Widerlich. Die kann man zwar essen, könnte man auch sagen, super, hat man zumindest was zu essen, aber nicht schön. So, aber jetzt auch vielleicht keine ganz schlimme Plage, aber auch wirklich nicht schön. Und am Ende lesen wir, da rief der Pharao Mose und Aaron und sprach, also nach dieser Plage wird der Pharao aktiv. Wir merken, es macht was mit dem Pharao, es nervt ihn. Bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt und von meinem Volk. Der Esel nennt sich immer zuerst, ja, also erstmal von mir. Ich, der arme Pharao, und von meinem Volk auch. So will ich das Volk ziehen lassen, damit es dem Herrn Opfer bringt. Der Pharao wird ein bisschen weich. Er fängt an, ein Versprechen zu geben. Wir kennen es, was danach passiert. Aber jetzt stellt euch vor, da war Mose und Aaron, werden zum Pharao gerufen und die beiden haben sich wahrscheinlich, yes, wir haben es geschafft. 2 Plagen, super, cool. Gott ist so cool. Gehen vom Pharao raus, gehen zu ihrem Volk und sagen, hey Leute, Pharao hat gesagt, wir können gehen. Super, gell? Also alles packen und los. Pharao sieht, dass die ganzen Frösche sterben. Habe ich das auch als Folie eigentlich? Ja, genau, ist auch eine Folie. Ja. So gingen Mose und Aaron vom Pharao weg und Mose schrie zum Herrn wegen der Frösche, die er dem Pharao auferlegt hatte, und der Herr handelte nach dem Wort Moses. Aber als der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, verstockte sein Herz und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Also Mose und Aaron sind super motiviert, sie schreien noch zum Herrn. Also es ist schon spannend. Also sie gehen nicht irgendwie raus und sagen, lieber Gott, bitte mach, dass die Frösche aufhören, sondern sie schreien zum Herrn, dass er doch so gnädig sei, dass diese Froschplage aufhört. Der Herr hört auf Mose und dann sind sie wahrscheinlich happy so, ja? Und dann passiert aber genau das, der Pharao verstockt sein Herz und es passiert nichts. Wieder ein Niederschlag für Mose. Wenn das Volk kurz Hoffnung hatte und sich kurz gefreut hat und gedacht hat, hey cool, der Herr ist treu, jetzt waren sie wieder entmutigt. Und vermutlich wurde es noch viel schlimmer für die Israeliten, noch viel härter. Auch für Mose und Aaron war das, glaube ich, richtig, richtig schwierig. Und wenn wir so an unser Leben denken, dann werden wir vielleicht so ein paar Parallelen schon kennen, dass wir mal für was beten und vielleicht das Gefühl haben, ja, es tut sich was, doch nicht. Genau. Also die Dynamik geht weiter und wir lesen weiter. Die dritte Plage. Mücken aus Staub. Ich habe gleich dazu geschrieben, ein Fingerzeig Gottes. Die übliche Plage ist gleich wie immer. Gott kündigt es Mose an. Mose geht zum Pharao, kündigt es ihn an, nimmt Staub, schmeißt ihn in die Luft. Überall Mücken, alles voller Mücken, ganz schlimm, ganz übel. Und jetzt wird es spannend. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Bis jetzt konnten die Zauberer immer nachziehen. Sie konnten auch die Frösche übrigens vermehren. Also auch die Plage noch schlimmer machen. Also sie können immer nur nachziehen, immer noch schlimmer machen. Jetzt können sie es nicht mehr. Die Dynamik nimmt weiter Fahrt an. Die Zauberer sind entkräftet. Gott ist jetzt ab diesem Zeitpunkt komplett souverän. Es kann niemand mehr mithalten. Und die Zauberer sagen zum Pharao, hey, lieber Mann, pass auf, das hier ist ein Fingerzeig Gottes. Die Ägypter waren sehr gläubige Menschen. Sie hatten sehr viele Götter. Und auch der Pharao war ja ein Gott. Und sie hatten für alles mögliche Götter. Und wenn die Zauberer sprechen, das ist der Finger Gottes, dann hat das wahrscheinlich die Bedeutung, hier handelt irgendein Gott, der ziemlich weit oben steht und der ziemlich viel Kraft und Power hat. Leider ändert das beim Pharao gar nichts. Auch hier hat sich wahrscheinlich, als das der Mose gehört hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, hey cool, die Zauberer erkennen, dass hier Gott am Handeln ist, aber dem Pharao interessiert es nicht. Sein Herz bleibt hart. Wir gehen in die nächste Plage rein. Die vierte Plage, der Hundsfliegen. Jetzt könnte man überlegen, was ist eigentlich was? Wo ist der Unterschied? Da könnt ihr gerne mal recherchieren. Das werde ich heute nicht aufklären. Und die Dynamik geht weiter. Also wir hatten jetzt zur Rekapitulation die Dynamik, dass bei der ersten Plage Pharao komplett hart bleibt. Bei der zweiten Plage knickt er schon ein und sagt, hey, ich lasse euch ziehen, nehmt die Plage von mir. Das passiert übrigens jetzt jedes Mal. Jedes Mal sagt er wieder, ich lasse euch ziehen, nehmt die Plage von mir. Mose handelt so, am Ende hält er nicht sein Versprechen. Dann jetzt beim nächsten Mal ist sozusagen klar, es kann kein Zauberer mehr mitziehen. Und jetzt kommt die vierte Plage, es kommen ganz viele Hundsfliegen. Die Zauberer treten gar nicht mehr an, weil die sind so verstochen, dass sie gar nicht erst kommen können. Also wird auch kurz in der Bibel beschrieben, die kommen erst gar nicht auf den Tisch. Und jetzt gibt es eine neue, richtig coole Dynamik. Und wir lesen in Exodus 8, Vers 18. Und ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen. Das sagt übrigens Mose dem Pharao so. Wo mein Volk wohnt, dass dort keine Hundsfliegen sein sollen. Damit du erkennst, dass ich, der Herr, inmitten des Landes bin. So will ich ein Zeichen der Erlösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Hier, richtig spannend, Gott fängt an zu unterscheiden und sein Volk zu verschonen. Er fängt an, aktiv gnädig zu werden. Die ersten Plagen haben vermutlich, wenn wir das jetzt so lesen, auch die Israeliten betroffen. Und sie haben noch mehr gelitten. Und jetzt fängt Gott an zu separieren. Die Dynamik nimmt zu. Er ist gnädig, er gedenkt seinem Volk und fängt an, dadurch auch den Ägyptern klarzumachen, hey, was hier passiert, ist Gericht. Was hier passiert, ist kein Spaß. Was hier passiert, ist übernatürlich. Das ist nicht irgendeine Naturkatastrophe, weil mit einer Grenze hört es auf. Mein Volk bleibt verschont, die Ägypter stehen darunter. Eine richtig, richtig spannende Dynamik, die, glaube ich, für Mose und auch für das Volk Israel total wichtig waren. Weil hier bekommt man wieder Mut. Das ist ein Mutmacher. Und ich finde es so cool, Gott denkt an uns. Er weiß, was wir brauchen. Ich bin mir sicher, dass er wusste, dass Mose Mut braucht. Und ich bin mir auch sicher, dass er wusste, dass er auch sein Volk an irgendwelchen Punkten Mut braucht. Und das beginnt hier. Und diese Dynamik bleibt auch bestehen. Wir lesen weiter. Genau, die fünfte und die sechste Plage. Bei der Viehseuche gibt es keine besondere Dynamik, außer dass ziemlich viele Tiere sterben und es richtig übel ist, weil die Ernährungsquelle, Fische sind schon tot gewesen. Ja. Dann gab es viele Frösche, dann gab es viele Mücken und Co. Und jetzt kommen noch die ganzen Tiere, die an Seuchen sterben. Die sechste Plage, da fangen an, dass die Menschen richtig leiden müssen. Also der Herr rührt sozusagen seine Finger an die Menschen. Und auch hier lesen wir eine Besonderheit. Die Dynamik geht weiter. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharaos, dass er nicht mehr auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt hatte. Bisher war es so, dass immer der Pharao selber sein Herz verstockt hat. Also dass sein Herz hart geblieben ist. Das haben wir das letzte Mal gehört, das verstockt ist unser deutsches Wort, das hart bleiben, fest bleiben. Und hier fängt an, Gott einzugreifen. Warum er das tut, lesen wir später nochmal, dann hat auch letztes Mal der Tobi was zugesagt, aber es ist spannend. Die Dynamik nimmt weiter zu. Gleichzeitig, das war vielleicht für Mose ein bisschen weird, weil der Mose dachte sich, okay, jetzt wird gerade hier der Pharao weich und du, Gott, fängst jetzt an, sein Herz hart zu machen. Was ist denn das? Wenn er weich wird, soll er uns doch ziehen lassen. Aber der Herr hat einfach größere Pläne. Genau, wir lesen weiter. Die siebte Plage. Bei der siebten Plage geht es darum, dass ganz schlimmer Hagel und ganz schlimmer Sturm kommt. Und hier sehen wir wieder eine extrem spannende Dynamik, die ich total cool finde. Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen: Diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht, ich aber und mein Volk sind schuldig. Bittet den Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel, so will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier bleiben. Die erste Dynamik, die wir hier lesen, ist, dass der Pharao anfängt, Schuld einzugestehen. Ist schon interessant. Das heißt erstmal, dass was in seinem Herzen passiert ist. Er bekennt sich schuldig und sagt, ich und mein Volk haben sich versündigt gegen Gott und gegen euch. Letzten Endes passiert leider aber nichts, weil am Ende macht er wieder sein Herz hart, beziehungsweise Gott macht sein Herz hart und es passiert leider nichts. Aber wir sehen ein Schuldeingeständnis. Er versteht, hier passiert etwas und ich bin ungerecht. Ich bin nicht der Richtige. Das zweite Spannende in dieser Plage ist, dass Mose, wo er diese Plage ankündigt, sagt, Leute, auch Ägypter, bringt euch in Schutz. Alle, die sich nicht in Schutz bringen, werden sterben. Also hat jeder Mensch, jeder Ägypter und jeder Israelit die Chance, sich in Schutz zu bringen und an diesen Gott, an dieses Gericht zu glauben und zu hören. Und die, die es tun, leben, samt ihren Tieren. Die, die nicht auf ihn hören, die sterben. Gott bietet Zuflucht nicht nur seinem verheißenen Volk, sondern öffnet es auch für andere. Eine total wichtige Dynamik, die auch am Ende wichtig ist, weil die Israeliten werden nicht allein aus dem Land Ägypten ausziehen. Es werden andere mit ihnen gehen. Wir lesen die nächste Plage. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Genau. Wir sind aber auch bald durch, ja. Die achte Plage, die Heuschrecken, das ist richtig eklig. Also Hagel ist schon auch hart, aber wenn ich mich unterstellen kann, dann finde ich es irgendwie ganz cool, außer dass halt alles kaputt ist. Ja genau, ist auch wichtig, bei dem Hagel ist einfach alles kaputt gegangen, gell? Also Weizen war kaputt, alles was auf dem Feld war, war kaputt. Dann verging ein bisschen Zeit und dann kommt die nächste Plage, die Heuschrecken, alles voller Heuschrecken. Was machen Heuschrecken? Die essen alles auf. Die sind, man kann sie auch essen, ja, also man kann auch Heuschrecken fangen und essen, aber viele Heuschrecken sind, glaube ich, echt eklig und sie essen einfach alles auf, sie machen alles kahl. Das gibt es heutzutage auch manchmal noch, so Heuschreckenschwärme, die alles niederfressen. Und das ist hier auch passiert. Auch hier wurden wieder die Israeliten verschont. Dieser Prozess bleibt gleich, aber auch hier sehen wir wieder eine Dynamik. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Kinder oder seiner Knechte verstockt, damit ich diese, meine Zeichen unter ihnen tue und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Die Dynamik liegt hier nicht darin, dass es irgendwie schlimmer wird oder weicher wird, sondern die Dynamik liegt darin, dass Mose und sein Volk mehr verstehen, warum der Herr das Herz vom Pharao hart macht. Und auch wir das verstehen können. Der Herr hat einen Plan. Und er weiß, das, was er hier tut, das soll auf Generationen einen Effekt haben. Das soll die Kinder und Kindeskinder der Israeliten daran erinnern, dass es nur einen Gott gibt. Schon ziemlich hart, was passieren muss dafür, dass Menschen checken, dass es nur einen Gott gibt. Wir lesen weiter. Wir kommen zur 9. Plage. Und die 9. Plage, Finsternis, klingt erstmal harmlos. Haben wir ja nie jede Nacht, dass es mal dunkel ist. Finsternis 3 Tage. Diese Plage war etwas Besonderes, weil diese Plage wird nicht angekündigt. Mose geht nicht zum Pharao. Das ist das erste Mal, dass er diese Plage nicht davor ankündigt, sondern es passiert einfach. Es ist finster, 3 Tage lang. Das war gefühlt Weltuntergang. Ra war einer der höchsten Götter der Ägypter, mehr oder weniger der Sonnengott. Dieser Sonnengott war auf einmal nicht mehr da. Er kam nicht mehr. Am ersten Tag nicht, am zweiten Tag nicht, am dritten Tag nicht. Man könnte wahrscheinlich gar nicht die Zeit messen, weil damals gab es vermutlich Sonnenuhren vor allem und Sterne zur Orientierung. Und wenn die Sonne nicht kommt, dann kann ich auch nicht wissen, wie spät es ist, dann weiß ich nichts. Also ich verharre in Dunkelheit. Sie konnten nichts sehen. Sie konnten nichts tun. Wenn es dunkel wird in der Wüste, wird es schweinekalt. Höchstens ist es noch eine Wolkendecke da, die ein bisschen was isoliert. Aber wenn die nicht da ist, dann wird es bitterkalt. Und wenn es 3 Tage lang nicht die Sonne scheint, das ist Worst Case. Unglaublich kalt, dadurch können Pflanzen kaputt gehen. Tiere drehen wahrscheinlich völlig hohl. Wir Menschen drehen völlig hohl. Es ist Weltuntergang. Es klingt harmlos, es ist aber, glaube ich, richtig brutal. Aber bei den Israeliten war es hell. Sie hatten Licht. Gott beschützt ihr Volk. Also Gott beschützt sein Volk. Schon richtig spannend. Was macht der Pharao? Er lässt Mose und Aaron zu sich kommen. Also irgendwie schafft er es, Boten zu schicken, die Mose und Aaron zu ihm holen und sagt ihnen dann, geht hinweg von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Und Mose antwortete, du hast recht geredet. Ich werde dein Angesicht nicht mehr wiedersehen. Wir merken, jetzt sind wir ganz am Ende. Diese Plage hat sozusagen die letzte Eskalationsstufe ausgelöst. Der Pharao ist total gebrochen, total wütend, lässt aber das Volk nicht ziehen. Obwohl ihn seine Knechte anflehen, es zu tun. Obwohl er sieht, wie viel Schlimmes passiert. Obwohl er erkennt, dass es überall schlimm ist, außer bei seinem Volk. Also außer beim Volk der Israeliten. aber er bleibt total hart. Und er droht sogar dem Mose mit dem Tod. Spannend, dass er ihn bis jetzt nie getötet hat, aber er konnte es wahrscheinlich einfach nicht, weil Gott es verhindert hat. Aber er sagt ihnen, wenn du noch einmal zu mir kommst, wenn wir dich noch einmal sehen, dann werde ich dich töten lassen. Und Mose weiß, es wird nicht wieder passieren. Wie es weitergeht, es wäre jetzt die 10. Plage oder das Gericht, habe ich jetzt gar nicht mehr aufgeführt. Wir kennen die Geschichte. Da werden wir auch in der nächsten Predigt nochmal drauf eingehen. Es werden alle Erstgeborenen sterben, von Tieren und von Menschen, von den Ägyptern. Es wird eine richtig schlimme Plage, ein richtig schlimmes Gericht. Es wird ein unglaubliches Geschrei und Leid im Land sein. Spannend, auch hier haben wir eine Parallele. Wisst ihr noch, ganz am Anfang habe ich davon gelesen oder berichtet, dass der Pharao Seti, also ein Pharao davor, die Erstgeborenen töten lassen will und auch töten lässt, also in den Nil werfen lässt. Hier schafft Gott in irgendeiner Form Gerechtigkeit. Es ist keine Gerechtigkeit, die wir uns jetzt sozusagen als Christen wünschen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber es ist spannend. Es ist schon interessant, wie Gott die Dynamik aufbaut und was hier passiert. Ein schlimmes Gericht, das dazu führt, dass der Pharao nach Moses sendet und sagt, geht. Und das Volk zieht aus. Und interessant ist, dass das Volk auch nicht mit leeren Händen auszieht, sondern davor gibt ihnen Gott noch den Auftrag von den Ägyptern, um Gold und Schmuck zu bitten. Also sie sollen zu den Ägyptern gehen und sagen, hey, gib mir deine Goldkette und Co. Weil sie Gunst gefunden hatten. Warum auch immer sie Gunst gefunden hatten. Das ist alles ein bisschen paradox und absurd. Aber anscheinend hat Gott durch die ganzen Plagen bewirkt, dass viele Ägypter erkannt haben, hier ist ein gesegnetes Volk. Und sie sind bereit, diesem Volk kurz vor diesem letzten Gericht Goldschmuck zu geben. Und die Israeliten ziehen mit Taschen voller Gold, goldenen Gefäßen aus, mit Tieren, mit Vieh und mit anderen Anhängern. Sie sind nicht alleine. Und sie ziehen aus und Gott lässt sie in die Freiheit. Durch ein brutales Gericht. Insgesamt 10 Plagen, 9 harte Plagen, ein Gericht, würde ich sagen, weil das letzte ist keine wirkliche Plage mehr. Das ist einfach nur, also das ist schon richtig krass. Was sagt uns das Ganze oder was lehrt uns das Ganze? Wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der absolut souverän ist und absolut mächtig ist. Und wenn man sich ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt, dann wird es unterstrichen, weil Gott nicht diese Plagen willkürlich stattfinden lässt, sondern mit jeder Plage Götter der Ägypter denunziert und machtlos darstellt. Das ist total spannend. Jede Plage richtet sich an Götter der Ägypter. Und jede Plage zeigt den Ägyptern, eure Götter haben keine Chance. Eure Götter sind keine Götter. Ich bin der einzig wahre Gott. Es gibt mehrere Namen, die ich noch kurz nennen könnte. Er richtet sich gegen die Gottheit Hapi, das ist der Gott des Nils, in dem der Nil zu Blut wird. Er richtet sich gegen die Göttin Heket, das ist die Göttin der Fruchtbarkeit, die als Frosch dargestellt wird. Frosch war ein heiliges Tier. Frösche hat man nicht getötet. Und am Ende waren so viele tote Frösche rumgelegen, die gestunken haben. Das war eine krasse Demütigung. Es gibt den Gott Geb, der wird zur Schau gestellt, das ist der Gott der Erde, in dem aus der Erde, aus dem Staub heraus eine große Plage entspringt, die Mückenplage. Es gibt den Gott Ra, das habe ich kurz erwähnt, mit der Finsternis, der sozusagen die Sonne repräsentiert, das Licht, damit auch das Leben. Und noch ganz viele andere, ich habe jetzt nicht alle aufgeführt, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne mal ein bisschen recherchieren. Es ist super interessant, was Gott hier tut und wie er es tut und welche Dynamik wir in dem Ganzen sehen. Trotzdem bleibt es unglaublich hart. Also mich macht das jetzt nicht frohlockend. Für mich sind die Plagen schwer und eine Last. Weil ich wünsche es niemanden. Ich wünsche es auch nicht Leuten, die mir ungerecht sind, dass Gott sie so bestrafen muss. Ich glaube, das wünscht sich niemand von uns. Und wenn wir diesen Wunsch haben, dann sollten wir diesen Wunsch vor den Herrn bringen, weil der Wunsch ist nicht gut. Aber wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der ist größer und der ist souveräner und er hat ein Ziel mit dem Ganzen und er wird auch Gerechtigkeit üben. Das spricht er auch immer in seinem Wort, dass er der Richter ist und er jeden Menschen richten wird zu seiner Zeit. Was wir noch lesen dürfen und was wir mitnehmen wollen, ist, Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Das denkt man vielleicht, okay, was hat das mit dem Ganzen zu tun? Der Herr hatte dem Volk Israel verheißen, dass er sie in ein Land führen wird, wo sie frei sind, wo sie fruchtbar sein werden. Er hat ihnen verheißen, dass er ihnen treu sein wird. Das hat er gemacht, indem er sie nach Ägypten geführt hat. Aber leider, er hat sie auch gesegnet in Ägypten, das haben wir auch gelesen. Also deswegen wurden sie auch unterdrückt. Aber es gibt halt nicht nur tolle Menschen auf dieser Welt. Und das erleben wir auch ganz oft. Wir sind einfach als Christen in Anfechtung. Wenn wir dem Herrn nachfolgen, dann werden Menschen aufstehen, die gegen uns sind. Wenn wir dem Herrn kompromisslos nachfolgen, dann wird der Feind alles tun, um uns daran zu hindern. Und das hat auch das Volk Israel gemerkt. Es wurde unterdrückt. Aber Gott hat es wieder gesehen. Er stellt sich zu seinem Volk und er lässt sie am Ende verschont und mit vollen Händen ausziehen. Gott ist treu. Und wir haben diese Situation auch in unserem Leben, dass wir wahrscheinlich das Gefühl öfters haben, hey, Gott, wo bist du in meiner Situation? Ich glaube doch an dich. Du hast doch mir Verheißungen gegeben. Wo bist du in meiner Situation? Es wird nur noch schlimmer. Ich folge dir noch mehr nach, treffe vielleicht eine gute Entscheidung und dann kommt es noch schlimmer. Wenn wir an die Judith denken, die jetzt in Afghanistan ist und ihr Mann immer noch im Gefängnis, Entschuldigung, viel schlimmer. Sie ist ja nur dort, um den Herrn zu dienen. Und es kommt noch schlimmer. Und trotzdem dürfen wir wissen, der Herr ist treu. Er ist souverän. Es kommt nicht so, wie wir es uns wünschen. Wir müssen bereit sein, unseren Willen und unsere Vorstellungen abzulegen, zu kapitulieren und dem Herrn in seiner Größe und Souveränität anzunehmen und zu erkennen. Und dann wird er für uns sorgen, er wird uns Gerechtigkeit schenken und wenn nicht hier auf dieser Erde, dann in Ewigkeit. Und das aber, liebe Freunde, ist unser größter Schatz. Wir haben den Schatz der Befreiung und den werden wir heute auch feiern, uns daran erinnern, das Abendmahl, es ist ein großes Fest für uns, weil wir uns daran erinnern und gedenken dürfen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Er ist wieder auferstanden, hat den Tod besiegt und wir können dadurch frei sein. Er hat alle unsere Sünden, alle unsere Schuld von uns genommen. Wir dürfen dadurch, nur durch Jesus dürfen wir gerecht vor Gott treten, weil er der Mittler ist. Und wir haben es nicht verdient, es liegt nicht an uns. Es ist reine Gnade. Aber es ist ein so großes Geschenk. Wir haben einen Gott der Freiheit, einen Gott der Treue, einen Gott der Macht. Das sollte uns sehr ehrfürchtig machen. Auch diese Geschichten sollten uns sehr ehrfürchtig machen vor Gott. Es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen mit ihm. Ihr dürft gerne aufstehen. Die restliche Band kann auch gerne herkommen. Der Jona wird uns jetzt in das Abendmahl führen und ich lade euch ein, davor die Zeit zu nehmen, um einfach, wenn der Herr, der Heilige Geist in euch Dinge angesprochen hat, dann geht dem nach. Und wenn ihr Gebet braucht, dann sucht dieses Gebet. Wir haben hier Gebetsteams, die auch zur Verfügung stehen, aber wir haben auch ganz viele Geschwister. Also ihr könnt auch zu jedem gehen im Prinzip. Der Herr will immer zu uns sprechen, er will uns immer überführen, er will uns immer einen Schritt weiterbringen. Und auch mit dem, was wir heute gelesen haben. Mit dem Zuspruch, dass wir einen Gott haben, der groß ist, der mächtig ist, der souverän ist und der treu ist und der uns und euch frei macht. Amen.
Amen. Und David war ein Mann,